Es gab eine Situation auf meiner Arbeit. Da hatte ich eine neue Weste an und eine Kollegin, die kam zu mir und ich mag die Kollegin, ich mag die echt sehr. Und die hat mich gefragt, woher diese Weste ist. Und dass sie voll schön aussieht und so eine Weste schon die ganze Zeit sucht. Und mir war es so unangenehm zu sagen, dass ich die bei Shein geshoppt habe. Und dann habe ich einfach gelogen. Ich habe einfach gesagt, ich hätte sie von Amazon geshoppt, weil es mir in dem Moment so peinlich war, zuzugeben, dass ich bei so einer China-Billigseite shoppe. Und gleichzeitig wollte ich aber auch jetzt nicht so tun, als hätte ich mega viel für diese Weste gezahlt. Ja, und danach habe ich mich richtig dumm gefühlt. So, ich meine, wie kann man denn wegen einer Weste lügen? Was ist los mit mir?
Tabula rasa. Tabula rasa. Weg, weg, weg mit Tabus.
Hallo und herzlich willkommen zu Tabula Rasa, unserem Tabu-Podcast. Gerade habt ihr meine Geschichte gehört, die mich zu dieser Folge hier bewegt hat. Ich bin Katharina, ich habe die Folge vorbereitet und recherchiert und bei mir im Studio ist Saskia. Schön, dass du da bist.
Hi Katharina.
Saskia, du hörst meine Recherche ja genau wie ihr jetzt zum ersten Mal. In dieser Folge geht es ums schlechte Gewissen beim Shoppen, aber nicht, weil wir zu viel geshoppt haben. Heute geht es vielmehr um dieses unangenehme Gefühl, wenn wir bei Billiganbietern wie Shein und Temu einkaufen und uns von anderen dann ertappt fühlen. So wie gerade in meinem Beispiel, das ich euch am Anfang erzählt habe. Über solche Momente reden wir und mit wir meine ich nicht nur Saskia und mich, sondern uns alle, denn das hier ist eine ganz besondere Folge. Wir haben euch auf Instagram nach euren Erlebnissen und Meinungen rund ums Shoppen bei Temu und Shein gefragt. Was ihr so erlebt habt und ob ihr dieses peinlich berührte Gefühl teilt, darüber sprechen wir in dieser Community-Folge. Und wir sprechen in dieser Folge auch mit Professor Dr. Michaela Wenke. Sie ist Sozialpsychologin und leitet seit 2011 den Lehrstuhl für Konsumentenpsychologie und ökonomische Psychologie an der Uni Mannheim. Mit ihr habe ich über die Gründe geredet, wieso wir uns überhaupt in so Momenten schämen und vielleicht auch zur Notlüge greifen. Ich habe es gerade in meiner kleinen Begrüßung schon gesagt, wir reden in dieser Folge über ein Gefühl, über Scham, die wir empfinden, wenn wir bei Billiganbietern wie Temu und Shein shoppen. Und damit wir alle im gleichen Boot sitzen, will ich zu Anfang jetzt mal kurz erklären, was ich in dieser Folge meine, wenn ich von Billiganbietern rede. In der Bezeichnung steckt die Erklärung irgendwie schon so ein bisschen mit drin. Bei Billiganbietern geht es um Anbieter, also um Verkäuferinnen, die ihre Ware billig anbieten. Aber was bedeutet billig? Das hat mir Professor Dr. Wenke, die sich ja in ihrem Lehrstuhl mit Konsumentenpsychologie beschäftigt, so erklärt.
Ich glaube, in der Regel versteht man das so, dass es eben Anbieter sind, deren Preise sehr deutlich nach unten abweichen von dem, was man jetzt so als Mittelwert sieht oder als normal in Anführungszeichen für eine bestimmte Produktkategorie.
Wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel ein ganz normales T-Shirt, so ein Basic-T-Shirt aus Baumwolle. Das kostet bei H&M rund 8 Euro, 7,99 habe ich nachgeschaut. Und bei einem Billiganbieter wie Shein geht's mit Baumwoll-T-Shirts ab 4 Euro los. Also es kostet die Hälfte dort. Ja. Okay. 4 Euro für so ein ganz normales, unifarbenes T-Shirt. Das ist schon ultra günstig und das unterscheidet auch Shein und Temu als Billiganbieter nochmal von Marken wie zum Beispiel H&M und Zara.
Ich dachte schon, H&M wären Billiganbieter.
Ja, da sind wir auch so ein bisschen schon bei der Definition, denn H&M und Zara versuche ich mal so ein bisschen jetzt abzugrenzen von Shein und Temu. Ja. H&M und Zara, die spielen im mittleren Preissegment. Also sie bieten auch keine Markenkleider an, das ist ja ähnlich. Sie sind aber preislich schon noch über dem Level von Shein und Temu. Laut Handelsblatt arbeiten sie auch nach ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Also H&M und Zara, die haben feste Kollektionen und bestellen diese Monate im Voraus in ganz großen Bestellmengen. Wir kennen das ja, ne? Wenn wir im Sommer reingehen, hängt da die Sommerkollektion, im Winter dann entsprechend die Herbst-Winterkollektion und so weiter. Shein hingegen, die arbeiten anders. Die arbeiten ohne Lager, mit flexiblen Lieferketten und reagieren innerhalb von wenigen Tagen auf Trends. Die Produktion, die startet also erst ganz klein. Und wenn die dann merken, oh, die Nachfrage ist da, dann wird die Produktion hochgefahren, wenn die Artikel eben gefragt sind. Also Shein versucht, sehr flexibel zu sein in ihrer Produktion. Und seit kurzer Zeit hat Shein zwar auch so vereinzelte Geschäfte, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, so Pop-Up-Stores in Frankfurt zum Beispiel gibt es jetzt einen. Der Fokus liegt bei denen aber ganz klar auf dem Online-Handel. Also klar, H&M und Zara, die haben mittlerweile auch Online-Shops, die setzen aber schon noch so ganz klassisch auf Geschäfte in Innenstädten und Shoppingcentern und so weiter. Es sind also nicht nur Geschäftsmodelle, Menge, Auswahl, Preise, darin unterscheiden die sich ja schon, sondern die Anbieter, die unterscheiden sich auch in ihrer Art der Produktion. Auch das habe ich mal gecheckt. Also Shein und Temu, das sind chinesische Plattformen mit chinesischen Händlern und Händlerinnen. H&M und Zara, die produzieren auch in China, aber auch in vielen anderen Ländern. Also der Konzern hinter Zara, der produziert zum Beispiel in Portugal, Marokko, der Türkei oder auch in Spanien. Es gibt also nicht nur so einen großen Unterschied zwischen diesen Firmen. H&M und Zara, die zählen auch trotz teurerer Preise zu Fast-Fashion-Konzernen. Denn auch die schauen sich die Looks von Modedesignern und Laufstegen ab und bringen die dann für weniger Geld sehr schnell zu ihren Kunden. Genauso wie Shein und Temu, also Grundprinzip ist ähnlich, nur sind halt Shein und Temu in ihrer Produktion noch schneller, noch billiger und haben noch mehr Auswahl. Und deswegen redet man bei denen auch oft von Ultra-Fast-Fashion-Konzernen. So viel mal in der Theorie, also schon einige Unterschiede. Und deswegen habe ich mich in dieser Folge auch bewusst dafür entschieden, Temu und Shein als Beispiele zu nehmen, weil sie auch hier in Deutschland sehr erfolgreich sind und das über die letzten paar Jahre auch ausgebaut haben. Also laut dem Online-Monitor vom IFH Köln und dem Handelsverband Deutschland liegt Temu auf Platz 3 der am meisten besuchten Online-Shops in Deutschland. Und auch die Beliebtheit von Shein, die wächst. Das sieht man auch in einer Konsumentenbefragung des Handelsforschungsinstituts IFH aus Köln. Darin ist Shein gelungen, die Bestellhäufigkeit mehr als zu verdoppeln. Und das auch innerhalb von nur einem Jahr, von 2023 auf 2024. Das wirbelt natürlich auch hier in Deutschland den Handel extrem auf. Und laut dem Analyseportal SimilarWeb ist Shein aktuell sogar die erfolgreichste Fashion-Seite der Welt.
Wow.
Also so vor Big Playern wie Nike und H&M. Und die Zahlen sind ganz aktuell von April 2025. Saskia, das waren jetzt ultra viele Fakten, super viele Zahlen. Wo hast du denn schon mal Kontakt mit Shein oder Temu gehabt im Alltag? Sind die dir schon begegnet?
Bei Facebook tatsächlich oder Instagram.
Ja.
So als Werbung wird mir das permanent eigentlich eingespült.
Also so im Feed quasi so zwischendrin so Werbeanzeigen. Ja, habe ich auch ultra oft. Hast du schon mal Werbekampagnen sowas von denen gesehen?
Nee, noch nicht tatsächlich.
Ja, das ist mir auch nicht aufgefallen. Tatsächlich finde ich auch, dass sie über Social Media richtig viel Werbung machen.
Hat mich auch direkt draufgezogen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe.
Ja, also ich muss an dieser Stelle gestehen, zieht mich immer wieder auf diese Seite. Ist schon für mich ein krasser Klicker. Genau deswegen auch vielleicht noch mehr ein Grund, warum Temu und Shein also in dieser Folge unsere Beispiele für Billiganbieter sind. Ich will aber noch kurz sagen, sie sind nicht die einzigen Billiganbieter hier bei uns in Deutschland. Man spricht vom sogenannten Non-Food-Bereich. Also es geht um Anbieter, die jetzt nichts mit, also die keine Lebensmittel oder sowas verkaufen. Mhm. Das tun Temu und Shein auch nicht. Es gibt aber zum Beispiel auch noch so einen ganz klassischen Handel, Teddy und Action. Mhm. Ja? Also die gehören auch zu dieser Kategorie. Und in der Online-Welt gibt es auch noch einen mega großen Konkurrenten namens Amazon. Der ist zwar erstmal kein Billiganbieter, aber auch Amazon hat sehr günstige Produkte und auch sehr viele ähnliche Produkte wie Temu zum Beispiel. Das hat uns auch unsere Community hier oft zurückgemeldet. Also wir haben viele Nachrichten bekommen, in denen genau das thematisiert wurde, dass es auf Amazon die gleichen Sachen gibt wie auf Temu.
Mhm.
Aber Amazon ist trotzdem kein klassischer Billiganbieter, denn es gibt auch viele Markenprodukte auf Amazon zu kaufen. Aber natürlich auch Amazon hat mit Shein und Temu krasse Konkurrenz bekommen. Bevor wir später jetzt noch ein bisschen genauer auf Shein und Temu eingehen, was die eigentlich alle so anbieten und wie viel davon, will ich erstmal noch mal ein bisschen zurück zum Shoppen selbst. Also ganz allgemein und vor allem zu den Emotionen, die wir damit verbinden und die sich manche Händler und Händlerinnen auch mal gerne zu nutzen machen. Das ist natürlich zum einen Freude, wenn wir zum Beispiel dieses Mega-Schnäppchen machen, oder auch Frust, wenn wir in der Umkleide stehen und merken, diese Jeans passt leider doch nicht. Ein Gefühl, über was aber sehr selten geredet wird beim Shoppen, ist Scham. Saskia, hast du mal irgendwo eingekauft und gedacht, hoffentlich sieht mich hier niemand?
Also tatsächlich nicht beim Kleiderkaufen, sondern beim Essen kaufen.
Ja.
Bei McDonald's.
Und da hast du dieses Schamgefühl, dieses bitte sieht mich hier keiner?
Also innerhalb von McDonald's-Geschäft fühle ich mich noch wohl. Aber wenn ich dann, keine Ahnung, zum Mitnehmen und dann hatte ich die Tüte im Auto.
Ja.
Und dann war ich halt so in meiner Bubble, in meinem Viertel, wo ich halt viele Menschen kenne. Und dann habe ich halt die Tüte in den Rucksack reingemacht, dass auch ja keiner sieht, dass ich bei McDonald's eingekauft habe, weil ich, ja, keine Ahnung, Freunde von mir, die kaufen halt überwiegend Bio und keine Ahnung, da kann ich ja nicht mit der McDonald's-Tüte da ankommen.
Ja, das kenne ich sehr gut. Dieses Tütengefühl kenne ich auch. Aber wenn ich zum Beispiel eher an so Läden wie Primark oder Kick denke,
ja,
die bieten jetzt zum Beispiel auch ihre Kleider günstig an. Jetzt keine Lebensmittel, Kleider. Mhm. Aber ich sag mal so, wenn ich meine Freunde da treffen würde, das wäre jetzt nicht so ein Ding, das wäre vielleicht schon wieder witzig, wenn wir jetzt hier Kick gemeinsam an der Kasse stehen. Aber mal abgesehen von Freunden, also ich bin ehrlich, ich würde jetzt nicht gerne mit großen, gebrandeten Taschen von Kick oder Primark durch die Stadt laufen und meine Kollegen treffen. Also ich verstehe genau, was du meinst.
Ja.
Das hat für mich irgendwie so einen gewissen Touch.
Ja.
Nicht, dass die Produkte jetzt an sich hässlich sind oder nicht schön, ja, aber die Anbieter sind einfach schwierig. Und mit schwierig meine ich die Bedingungen, unter denen die arbeiten. Die sind weit weg, sage ich mal, von unseren hohen Standards hier in Deutschland. Kick und Primark, die stehen seit Jahren immer wieder in der Kritik, weil sie halt überwiegend in Billiglohnländern produzieren, wie Bangladesch oder Pakistan. Und das halt zu sehr geringen Löhnen, schlechten Arbeitsbedingungen und ihre Produktion ist nicht nachhaltig und auch nicht umweltgerecht. Ich glaube, das sind jetzt auch keine neuen Kritikpunkte, die wir gerade hören. Aber beide Marken, die standen schon in der Kritik, als es vor Jahren zum Beispiel in ihren Fabriken zu Katastrophen kam. Einstürze, Brände, mehrere Hunderte und Tausende Tote. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber
ja,
die Medien waren voll davon. Das ist zwar Jahre her, aber trotzdem ist dieser negative Touch für mich noch da. Nimmst
natürlich
du das so wahr? Also ist das nur mein Gefühl oder auch deins?
Nee, definitiv. Also tatsächlich überlege ich es mir 2-3 Mal, bevor ich da jetzt reingehe. Nestlé ist auch für mich so ein Beispiel.
Ja, auch so ein negativer Touch.
Ja, einfach das Wissen darüber, das schwingt immer mit, das kann man nicht, also ich persönlich nicht verdrängen. Es ist halt mit dabei und man muss dann halt so eine Entscheidung treffen.
Genau. Jetzt kann man ja sagen, zum Beispiel jetzt gerade bezogen auf Primark und Kick, das ist Jahre her, ja.
Hm.
Aber auch 10 Jahre später, nach diesem schlimmen Unglück in dieser Textilfabrik da in Bangladesch, die ist damals eingestürzt und hat viele Leute das Leben gekostet. Und 2023 hat Greenpeace Bilanz gezogen. So, was hat sich seitdem eigentlich verändert? Und kam zu dem ja sehr ernüchternden Ergebnis, die Fast-Fashion-Industrie, die wirbt zwar zunehmend damit, nachhaltig zu sein und bessere Arbeitnehmerinnenbedingungen zu schaffen. Das meiste davon ist aber Greenwashing. Also laut Greenpeace werden auch 10 Jahre nach dem größten Unglück der Textilgeschichte weiterhin Arbeiter ausgebeutet und die Umwelt zerstört. Primark landet zum Beispiel in diesem Bericht auch mit seinem Nachhaltigkeitslabel ganz weit hinten, weil das laut Greenpeace auch mehr Greenwashing ist als ja wirkliche Nachhaltigkeit eben. Und natürlich will ich ja dann nicht irgendwie mit diesen Marken verbunden werden, auch wenn ich dort nur Bastelzeug und Deko kaufe und dann mit den Taschen durch die Stadt marschieren. Jetzt gibt's für mich eine ziemlich einfache Möglichkeit, wie ich das umgehen kann. Ich kaufe nicht dort ein, Variante 1. Oder zweite Möglichkeit, ich ignoriere mein Gewissen, ich ignoriere alle diese Fakten und kaufe dort ein, wo ich die Sachen einfach schön finde oder nützlich oder möchte. Und wenn ich mich dafür entscheide und eben doch diese Vase möchte, weil ich sie schön finde oder dieses Kleid oder das T-Shirt, was auch immer, dann kann ich das auch einfach online bestellen. Denn ganz egal, wo ich online einkaufe, niemand kann mich im Online-Store treffen und mich verurteilen. Mhm. Der einzige Mensch, der das letztendlich sieht, also den Absender sieht auf dem Paket, das ist mein Postbote. Also mal vom schlechten Gewissen abgesehen, ist das erstmal ganz entspannt für mich, denn mein Postbote und ich, wir kennen uns überhaupt nicht. Der kennt nur meinen Ablageort. Also es kriegt erstmal niemand mit. Erstmal, denn wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Kleid kaufe und es anziehe, dann kann ja natürlich noch kommen, dieser Moment, in dem ich mich peinlich berührt fühle, und zwar dann, wenn mich jemand fragt, woher dieses Kleid ist. So wie es mir passiert ist, als ich danach gefragt wurde, woher die schöne Weste ist, die ich anhatte. Ja, und dann stehe ich da. Und dann müsste man ja nach so einem lieben Kompliment ehrlicherweise sagen, die ist von Shein. Aber es war mir sehr unangenehm. Vor allem vor einer Kollegin, obwohl ich die Kollegin total mag, aber irgendwie... Ich habe gar nicht groß nachgedacht. Ich habe einfach geschwindelt, was ja im Nachhinein völlig Banane ist. Und mir jetzt auch, also wenn ich es euch so erzähle, nochmal echt peinlich, aber so war es gewesen.
Und warum hast du das gemacht?
Ja, darüber habe ich auch lange nachgedacht. Das war ja eine Sekundenentscheidung. Und irgendwie wollte ich nicht so gejudged werden. Also nicht so verurteilt werden dafür, dass ich jetzt bei so einem Billigshop aus Fernost einkaufe. Weil auch das hat ja natürlich einen komischen Beigeschmack. Ja, auch da gibt es schlechte Arbeitsbedingungen in der Produktion. Wie die Zulieferer überhaupt produzieren, ja. Kein Mensch blickt doch da wirklich mehr durch. Und Shein und Temu, die geben auch nicht wirklich Auskunft darüber. Aber immer wieder gibt es Berichte, zum Beispiel über Frauen und Kinder, die für ja winzige Löhne arbeiten, unter schlechten Bedingungen. Zum Thema Kinderarbeit hat sich Shein auch selbst in ihrem Nachhaltigkeitsbericht 2023 geäußert, nachdem Fälle an die Presse gelangt waren. Und Shein selbst redet da von 2 Fällen von Kinderarbeit bei Zulieferern, die aber dann sofort unterbunden wurden. Und die Verträge wurden laut Shein direkt aufgelöst. Ja, es bleibt aber zu bezweifeln, dass damit wirklich das generelle Problem Kinderarbeit bei Shein gelöst ist. Und auch in Bezug auf Temu, da schreibt die Verbraucherzentrale Niedersachsen in ihrem Artikel 2024, es wäre allgemein fraglich, ob grundlegende Menschenrechtsstandards wie das Verbot von Kinderarbeit und Zwangsarbeit oder auch zentrale Umweltstandards, zum Beispiel sowas wie Verbot von Verunreinigung von Trinkwasser, ob das Temu einhalten würde. Also es gibt auch einen Haufen Kritik an Temu und Shein. Und es sind ja nicht nur diese Punkte, wie schlechte Arbeitsbedingungen, ne, extreme Belastung für die Umwelt. Dazu kommen ja noch diese langen Lieferketten, Farben und Stoffe, die gesundheitsgefährdend sind oder gar nicht zugelassen hier bei uns. Davor waren zum Beispiel der deutsche TÜV, der kritisiert, dass Produkte von Shein und Temu häufig nicht unseren Standards und Anforderungen an Produktsicherheit erfüllen, weil zum Beispiel Elektrogeräte und Spielzeugartikel, die es ja auch dort gibt, keine so Prüfsiegel haben oder diese Siegel sogar gefälscht werden. Also, dass Produkte gefährliche Chemikalien enthalten, in der EU gar nicht zugelassen sind, das steht auch im Raum und das hat auch der Handelsausschuss im EU-Parlament nochmal selbst betont. Ja, und auch Greenpeace hat das in einem Test im letzten Jahr nochmal festgehalten. Also die Liste an Gründen, wieso man nicht bei Shein und Temu bestellen sollte, die ist sehr, sehr lang. Das sind alles Sachen, über die wurde super viel berichtet. Und ich glaube, viele von uns haben das schon auch irgendwie mitbekommen. Oder auch nur Teile davon. Also ich habe es auf jeden Fall teilweise mitbekommen. Und trotzdem, trotz all dieser gerade genannten krass negativen Punkte, kaufen super viele von uns einfach dort ein. Sonst wären so Billig-Shops einfach nicht so erfolgreich.
Wahrscheinlich hätte deine Kollegin auch gesagt, da habe ich letzte Woche auch was Cooles bestellt.
Vielleicht. Wir machen jetzt einen kurzen Faktencheck mal an dieser Stelle, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, wie viel wir Deutschen überhaupt bei Billiganbietern einkaufen. Warum Temu und Shein überhaupt so relevant sind und die Unterschiede zwischen diesen beiden Shops, das schauen wir uns jetzt auch noch kurz an. Also Shein hat sich vor allem auf Kleidung spezialisiert, sogenannte Fast Fashion, das haben wir eben ja schon geklärt. Also sehr schnell produzierte Kleidung zu sehr günstigen Preisen und immer aktuell mit den neuesten Trends. Täglich kommen mehrere hunderte oder sogar tausende Designs auf der Website online. Es ist schon krass. Ja. Wie viele das genau sind, dazu gibt es verschiedene Schätzungen, aber keine aktuellen Zahlen von Shein. Das fand ich jetzt so bei der Recherche auch irgendwie seltsam. Also das Marktforschungsinstitut NIQ, das hat die Online-Käufe von 1,5 Millionen europäischen Kundinnen und Kunden im Jahr 2022 analysiert. In dieser Studie wurde auch die Anzahl neuer Artikel auf dem EU-Markt gecheckt für das Jahr 2022 und verschiedene Marken verglichen. Während Zara 6.850 Artikel und H&M 4.400 Artikel auf den Markt brachte in diesem Jahr, waren es bei Shein 315.000. Also das wären bei Shein über 800 Artikel pro Tag. Das heißt, Shein hat 2022 an so einem durchschnittlichen Tag mehr Artikel auf den EU-Markt gebracht als H&M in 2 Monaten. Und an diesen Zahlen, finde ich, wird das schon krass deutlich, wie schnell Shein arbeitet.
Ja.
Ein Jahr später, 2023, hat sich Shein dann auch dazu geäußert in einer Pressemitteilung und hat da aber nur von 500 Artikeln pro Tag gesprochen. Experten schätzen aber weitaus mehr. Im Netz gibt es sehr unterschiedliche Zahlen. Shein hat sich zu den höheren Zahlen auch nicht mehr geäußert. Also die haben ein Statement dazu 2023 getroppt. Das waren halt diese 500 Artikel. Womöglich auch, weil sie immer wieder in der Kritik stehen, viele Designs einfach schnell zu kopieren und von Designern zu klauen, eben weil sie so schnell arbeiten und so viele Artikel online stellen. 2022 hat das Wall Street Journal berichtet, dass es mehrere Klagen aus den USA gab zu Urheberrechtsverletzungen und auch Designer aus Deutschland posten zum Beispiel über Instagram Bilder und Videos, wie ihre Designs plötzlich auf Shein und Temu gefunden werden. Aber sie wissen davon überhaupt nichts. Alles zu sehen unter den Hashtags Shein Steals oder Shein Stolen My Design oder auch Temu Stolen. Mhm. Also auch gegen Temu gibt es solche Beschuldigungen, Designs von Künstlerinnen und Künstlern einfach zu übernehmen und abzudrucken. Da steht der Vorwurf sogar im Raum, dass Temu das Netz nach Designs quasi durchsucht und die dann einfach schnell abdruckt auf alles Mögliche. Tassen, Kleider, Decken, also Urheberrechte, bye bye. Aber lass uns jetzt mal kurz klären, was Temu eigentlich anbietet. Ganz generell versteht sich Temu als große Plattform, ja, die Verkäuferinnen mit Logistikdienstleisterinnen vernetzt. Da gibt's nicht einen krassen Fokus und deswegen ist es auch richtig schwer zusammenzufassen, was Temu alles anbietet. Deswegen, liebe Saskia, übergebe ich dir diesen Job jetzt. Ich gebe dir jetzt mal mein Handy und du checkst mal kurz die Temu-App und sagst mir mal, wie du das beschreiben würdest, was es da gibt.
Sehr gerne.
So.
Okay.
Was siehst du denn? Wie würdest du Temu denn beschreiben?
Querbeet, Kinder-T-Shirts, Schmuck, Taschen, krass gebrandete Pullis, Unterwäsche, Gewürzgläser.
Also nicht nur Kleidung, ja.
Nein. Geschirr, Brunnen für einen Garten.
Brunnen?
Ja. Ohrenreiniger, finde ich auch super.
Aha.
High-Waist-Hosen, alles, also wirklich. Barfußschuhe, Handyhüllen, also wirklich ein buntes Potpourri an unterschiedlichen Sachen. Kann man die auch filtern nach...
Bestimmt, du scrollst ja gerade, es sieht ja so ein bisschen aus, wenn man das beschreiben müsste, wie so ein Instagram-Feed, gell?
Also genau.
Man scrollt einfach so runter, sieht ganz viele Produkte, Bilder, alles Mögliche.
Ja.
Man kann auch noch nach Kategorien wählen, unten.
Ja. Da ist dann aufgeschlüsselt nach verschiedenen Kategorien von Kindermode über Herrenschuhe, über Geräte, Spielzeug, Kunst, Handwerk und Nähen, Musikinstrumente. Also ich glaube, Essen und Lebensmittel.
Gibt's auch,
ja,
aber keine frischen Sachen kaufen, ne? Sondern
Feinkost und Fertiggerichte, kulinarische Geschenke, Snacks und Süßigkeiten, Getränke. Ja, ist ein bisschen weniger, also jetzt im Vergleich zu den anderen Sachen, aber eigentlich muss man nicht mehr einkaufen.
Eigentlich gibt's dort alles.
Eigentlich gibt's alles, ja. Ist ja bei Amazon eigentlich ähnlich.
Genau, sehr, auch schon sehr ähnlich, würde ich behaupten.
Ja, aber wirklich verrückt.
Für mich ist es gefühlt so eine Börse für alles. Ja. Ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein XXL-1-Euro-Shop. So den Vibe hat das für mich. Nicht, dass alles 1 Euro kostet, aber
nee,
kennst du diese 1-Euro-Shops?
Ja, ja.
Wo du auch reingehst und denkst, ich habe nichts davon gebraucht, aber...
Es ist jetzt auch das gleiche Gefühl der Überforderung, wenn ich in den 1-Euro-Shop gehe und wenn ich auf die Seite jetzt, zumindest auf die Startseite gehe.
Es gibt viel, finde ich, im Bereich Technik und Elektrosachen auch. Ganz viele so Haushaltsgegenstände, Kleidung, Deko, Möbel, Spielzeug, das hast du alles ja aufgezählt. An der Stelle muss man aber auch sagen, dass auch Shein mittlerweile viel davon anbietet. Also die Shops Temu und Shein, auch die werden sich schon irgendwie immer ähnlicher. Also die Auswahl an Artikeln, die ist bei beiden wirklich... krass. Vom Brautkleid bis zum Ladekabel, so vom Wasserkocher bis zum Sonnenschirm, kann man wirklich tatsächlich alles auf Temu und auch auf Shein bestellen. Habe ich gecheckt. Shein ist schon seit 10 Jahren auf dem deutschen Markt aktiv. Temu verkauft erst seit 2023 bei uns. Also eigentlich erst seit 2 Jahren, ja. Aber das mit einer so heftigen Wucht. Und ich finde, so richtig greifbar wird das auch, wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, wie viele Temu- und Shein-Päckchen so täglich bei uns ankommen. Ich bin jetzt ganz frech, ich lasse dich jetzt erstmal schätzen, auch wenn das schwierig ist.
Also deutschlandweit?
Genau, wie viele Shein- und Temu-Pakete kommen pro Tag in Deutschland an?
Boah, ich bin schlecht in Schätzen.
Ja, ist auch schwierig, muss ich jetzt ehrlich sagen.
Aber ich sag mal 800 Pakete.
Ja, 800 Pakete, das ist sehr weit weg. Aber ganz im Ernst, woran will man das festmachen? Also diese Schätzung war jetzt auch schwierig. Pro Tag kommen in Deutschland 400.000 Sendungen an. 400.000 nur von Temu und Shein. Das zeigt eine Analyse von der Nachrichtenagentur Reuters vom Februar 2024. Da sind in einer Woche 2,8 Millionen Päckchen. Nur von Shein und Temu. Also, dass Temu und Shein wirklich krass viel Ware verschickt, ja, das kann man, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Und das wird auch nochmal deutlich, wenn man das mit anderen Firmen vergleicht. NTV hat zum Beispiel einen Bericht darüber geschrieben, dass Shein und Temu jeweils 4.000 bis 5.000 Tonnen an Ware täglich ausliefern. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie viel das ist. Und jetzt mal so zum Vergleich. So eine große, weltweit gefragte Firma wie Apple, die kommt am Tag höchstens auf 1.000 Tonnen.
Ah ja.
Ja. Und Shein und Temu jeweils das 4- oder 5-fache davon. Sind bei dir denn auch schon mal so Temu- und Shein-Pakete angekommen, Saskia?
Nein, tatsächlich nicht.
Hast du noch nie dort bestellt?
Nein.
Oh, aber du warst schon auf der Seite, hast du am Anfang ja auch gesagt, ne? Also durch die Werbung halt einfach.
Ja, ja, ich war auf der Seite und habe die Preise gesehen und dann bin ich nochmal von der Seite runter.
Warum? Also warum haben dich die Preise abgeschreckt?
Also ich habe mich gar nicht informiert, aber für mich ist, je billiger die Preise, desto schlechter ist alles, was drumherum passiert. Also das ist einfach was, was jetzt so über die Jahre so bei mir angekommen ist. Ich glaube, früher wäre mir das egal gewesen, hätte ich gern den neuesten heißen Scheiß gehabt.
Das Schnäppchen gemacht. Ja.
Das hat mich abgeschreckt. Also
du hast dann in dem Moment nicht die Eurozeichen in den Augen und denkst, ja, Schnapper, sondern bist dann schon eher skeptisch, weil du denkst, Produktion, wie auch immer, wie kann das sein?
Genau, und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass diese Kleider oft, von den Materialien mag ich das nicht, ich mag keine Synthetik zum Beispiel, oder dass die relativ schnell stinken. Es gibt so Kleider, die speichern den Schweiß irgendwie, keine Ahnung.
Ja, und geben ihn nie wieder abgefüllt.
Genau, also mittlerweile denke ich da einfach anders. Ohne jetzt da jemanden, also ich kann voll verstehen, wenn man irgendwas gut findet und dann ist das auch noch günstig. Es ist ja gerade einfach alles sehr teuer,
ja,
dass man diese Entscheidung dann trifft und das kauft. Also ich kaufe auch bei H&M jetzt zum Beispiel für meine Tochter irgendwie Kleider, weil die wachsen ja irgendwie ständig und wenn man da irgendwie immer nachhaltig kauft, das wird halt einfach...
zu teuer.
Viel zu teuer.
Ja. Ich glaube, wir haben verstanden, Shein und Temu, das ist ein Riesenunternehmen mittlerweile. Und wie viele Leute dort auch einkaufen, damit die das werden konnten, ist damit ja irgendwie auch ein bisschen klar. Mhm. Ja? Also trotz schlechter Presse zu Arbeitsbedingungen und Umweltschutz kommen am Tag halt einfach 400.000 Pakete von denen hier bei uns in Deutschland an. Und ich glaube auch, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der da mal eingekauft hat oder generell manchmal etwas kauft, obwohl ich weiß, dass das jetzt gar nicht mal so gut ist, was ich da mache. Nicht für mich, nicht für die Umwelt oder auch nicht für meinen Körper. Und trotzdem kaufe ich es manchmal.
Du hast ja gesagt, es wird nach Nachfrage produziert.
Ja.
So, es wird ja nicht vorproduziert, sondern die Leute wollen ja dann bestimmte Sachen.
Genau, also die fangen an, ganz klein zu produzieren. Ganz kleine Absatzzahlen. Teilweise steht in Berichten auch, die würden noch gar nicht produzieren. Es würde erst online gestellt werden. Und Sachen, die zum Beispiel gar nicht geklickt werden, fliegen sofort wieder raus. Ich habe einen Artikel gelesen, hat ein Experte gesagt, die größte Kunst von Shein ist, dass sie zugeben, sie wissen nicht, was die Leute wollen. Aber sie stellen einfach alles bereit und schauen dann, wo geht der Trend hin. Saskia, ganz allgemein, kennst du diesen Zwiespalt? Also das, was ich eben beschrieben habe, dass man sich Sachen gönnt, die man sich vielleicht nicht kaufen sollte?
Ja, schon. Also ich muss jetzt wieder auf das Thema Essen kommen.
Ja, kannst du gerne.
Fleischkonsum.
Ja.
Ich weiß, wie Tiere gehalten werden. Ich weiß, dass Tiere gequält werden, dass sie ein elendes Leben führen und dass sie sterben, dass sie getötet werden. Und trotzdem, vielleicht kaufe ich nicht unbedingt das Billigfleisch, aber ich kaufe Fleisch und ich weiß, was alles dahinter steckt.
Ja. Aber du isst es trotzdem gerne.
Ich esse es trotzdem. Ich weiß, dass Alkohol nicht gut ist.
Ja.
Aber manchmal kaufe ich dann doch die Flasche Wein. Also das begegnet mir eigentlich ständig.
Ja, also so ein Zwiespalt kenne ich auch bestens und den kennen auch nicht nur wir beide. Wir haben auch die Community gefragt, ob und wenn ja, warum sie zum Beispiel bei Temu und Shein einkaufen und ob sie auch diesen Zwiespalt dann kennen. Und Alexandra, die hat mir zum Beispiel geschrieben, sie kennt dieses unangenehme Gefühl, diese Momente. Aber sie schreibt auch, ich mache das nicht, wenn ich es anderswo um 2 bis 3 Euro teurer kaufen kann. Aber wenn es ein riesiger Preisunterschied ist, dann ist es mir egal, wie unangenehm das Ganze ist. Dann setzen sich meine Bedürfnisse doch anders zusammen. Und damit ist sie auch nicht alleine. Auch Sarah hat bei Temu und Shein schon eingekauft und wurde dann danach gefragt. Und sie schreibt, am Anfang war es schon ein bisschen unangenehm, aber mittlerweile sage ich es direkt, ohne zu zögern. Ich habe Sarah dann gefragt, was sich da geändert hat. Also warum das am Anfang mehr Problem war, als es jetzt ist. Und sie hat mir das so erklärt.
Es hat ja schon so ein gewisser negativer Touch, ne? Oder so Ruf. Dieses, billige China-Ware und Dumpingpreise. Und da fühlt man sich erstmal so in der Rechtfertigung. Aber im Endeffekt, es wird fast alles mittlerweile in Asien produziert, selbst von Adidas. Nur bei Adidas und so weiter bezahlt das Marketing. Und eigentlich ist fast die Qualität von Markenprodukte dasselbe wie bei Temu.
Das, was Sarah da anspricht, habe ich öfter von unserer Community gehört. Zum Beispiel auch von Caro. Auf die Frage, warum kaufst du bei Shein und Temu, hat Caro geantwortet, günstig und gleiche wie Zara, nur eben ohne Marke. Diesen Vergleich von Billiganbietern und Marke habe ich nachgeschaut und das mal konkret im Vergleich mit Adidas gecheckt. Shein produziert ja in China, Temu auch. Adidas schreibt in seinem letzten Geschäftsbericht, im Jahr 2023 haben wir 91% unserer Gesamteinkäufe an Bekleidung aus Asien bezogen. Okay. Kambodscha ist mit 23% der Gesamtproduktion das wichtigste Zulieferland für Bekleidung, gefolgt von Vietnam und China. Also ja, auch Marken wie Adidas kaufen und produzieren in Asien und auch in Billiglohnländern, genauso wie Shein und Temu. Mhm. Im Ethical Fashion Report 2024 sind sowohl Shein als auch Adidas bewertet worden. Das ist ein Report von der seriösen und unabhängigen NGO Baptist World Aid Australia. Und die checken, welche Marken Arbeitnehmer und die Umwelt schützen und stufen die dann ein. Also die bewerten quasi deren Arbeit anhand vieler gesammelter Daten. Und da liegen zwischen Shein und Adidas aber schon deutliche Unterschiede. Also Adidas gehört im Ranking zu den obersten 20 von 120 Unternehmen. Shein liegt ziemlich weit hinten. Temu konnte nicht mal bewertet werden, weil es zu Temu laut diesem Report kaum Daten gab zur Auswertung. Und auch in einem anderen Report, dem Fashion Accountability Report 2024, liegen deutliche Unterschiede zwischen Adidas und Shein. Also in diesem Bericht werden die Faktoren Menschenrechte, Umwelt, Wirtschaft und Politik in den Lieferketten der Modebranche berücksichtigt und 44 Unternehmen wurden daran bewertet. Dort landet Adidas auf Platz 14, Shein auf Platz 38. Also ja, Shein und Adidas, die produzieren beide in Asien, aber schon nach unterschiedlichen Standards. Das wird in diesen beiden unabhängigen Berichten auf jeden Fall deutlich. Wenn ihr Lust habt, tiefer noch einzusteigen und mehr über die Produktion und Nachhaltigkeit von Shein und Temu wissen wollt, dann hört doch gerne auch mal bei Besser Leben rein, dem Nachhaltigkeitspodcast von Bayern 1. Die haben Temu und Shein genauer gecheckt und mit Experten geredet. Sie beantworten in ihrer Folge da zum Beispiel, welche Werbestrategie eigentlich diese Konzerne fahren oder auch, wer hinter Konzernen wie Temu und Shein eigentlich steht. Es gibt ein Totschlagargument, was in jeder Diskussion rund um Temu und Shein fällt und was die beiden auch ausmacht. Das sind die wahnsinnig günstigen Preise. Julian, der hat uns geschrieben, er kauft bei Temu, weil günstige und schnelle Lieferung, große Auswahl und ob die Qualität groß anders ist als auf anderen Plattformen, weiß ich nicht. Das hat er uns geschrieben. Und Sarah ist der Meinung, ganz ehrlich, ich bin mit Shein-Produkten genauso zufrieden wie mit anderen Kleidungsstücken. Sie sind günstiger. Alexandra hat sich auch gemeldet. Sie sagt, weil Sachen von anderen Anbietern oft ähnlich in der Qualität sind, aber das Fünffache kosten. Deswegen shoppt sie auch manchmal bei Temu oder Shein. Und auch Michelles Fazit ist, bei manchen Dingen ist es einfach genau das Gleiche. Gar keine Abweichungen qualitativ, aber ich krieg's für 20 Euro günstiger. Das ist schon krass. Also wir können festhalten, der Preis, der ist ein Riesenargument. Auch für die Leute, die nicht bei Temu und Shein einkaufen. Also es kam auch oft die Begründung, dass der billige Preis ein Indiz dafür ist, dass es sich um Schrott handeln muss. Auch das waren Stimmen aus der Community und das ist ja auch das, was du eben angesprochen hast. Über diese krassen Preise und die Verkaufsmasche von Temu und Shein habe ich auch mit Professor Dr. Michaela Wenke geredet.
Die Definition vom Billiganbieter ist, dass es halt billiger ist als der Durchschnitt des Marktes. Und ich glaube, das ist genau das, was das attraktiv macht, dass die Apps ansonsten oder die Geschäfte jetzt besonders ausgestattet sind oder irgendwas anders machen als andere, kann ich jetzt nicht so sehen. Klar, im Onlinehandel werden immer dieselben Tricks verwendet. Nur noch 2 auf Lager oder gilt nur noch heute dieses Angebot. Ab morgen ist es wieder teurer. Das spricht die Angst an, etwas zu verpassen und dieses Knappheitsgefühl, was uns auch immer motiviert zu handeln, aus der Angst eben nichts zu verpassen. Aber das machen auch alle. Also ansonsten glaube ich nicht, dass da irgendwas anders ist, außer wirklich dieser unverschämt niedrige Preis. Also unverschämt im Sinne von, das ist schon unglaublich, dass man eben für dieses Geld sich einkleiden kann.
Hinzu kommen bei Temu und Shein dann noch fast unglaubliche Rabatte. Also die es täglich auch noch auf die eh schon krass günstigen Preise gibt. Also was schon billig ist, wird dann noch billiger. Der Preis, der ist also das Markenzeichen für Billiganbieter. Das liegt so ein bisschen auf der Hand. Worin es aber irgendwie keine Einigung gibt, ist die Qualität der Produkte. Viele haben in den Nachrichten an uns die gute und dann aber auch die schlechte Qualität angesprochen. Luigi hat zum Beispiel geschrieben, in der Vergangenheit habe ich mehrmals bei Shein bestellt, aber ich muss sagen, dass die Qualität der Männerkleidung meiner Meinung nach überhaupt nicht stimmt. Nina schreibt, von der Qualität her für Fasching okay, aber ich würde es nicht im Alltag anziehen. Und Tessa sagt, die Qualität ist für den Preis wirklich gut. Also du merkst, sehr, sehr subjektiv. Deswegen möchte ich jetzt mal deine Einschätzung, Saskia. Ich habe dir hier 2 Tops mitgebracht und 2 Pullis. Ich habe die Etiketten zugeklebt, damit du jetzt nicht direkt erkennst, woher diese Kleider sind.
Ja.
2 Artikel sind von Shein. Die anderen beiden habe ich bei H&M vor Ort gekauft.
Okay.
Ich hätte jetzt gerne, dass du erstmal die Augen zumachst. Ich gebe dir jetzt erstmal diese Tops rüber und mal fühlst. Und einfach mal den Fühltest machst und mir beschreibst, ob du einen Unterschied merkst.
Das ist ja aufregend.
So, Augen sind zu.
Augen sind zu.
Das hier.
Ja.
Ja, das ist Top Nummer 1. Du musst jetzt quasi sagen, was ist Shein?
Ja.
Und was ist H&M? Ich gebe dir jetzt gleich noch das 2. Top. Wie fühlt sich das denn an, was du jetzt in der Hand hast?
Ich würde sagen, angenehm. Ich merke so ein bisschen leicht synthetisch, aber kann mir vorstellen, dass es ja schon angenehm auf der Haut ist. Leichter Stoff, okay.
Okay, ich gebe dir jetzt mal das 2. Top.
Naja.
Ja, warum? Ah ja.
Was ist das? Das fühlt sich anders an.
Warum anders? Weicher, kratziger? Wie?
Noch,
Also anders weich, also mehr Richtung Baumwolle weich, weniger synthetisch.
Mhm.
Also ich würde jetzt sagen, dass das zweite, was ich jetzt in der Hand habe, ist H&M und das erste ist Shein.
Ja, das ist richtig. Du darfst die Augen auch aufmachen. Du kannst dir sie auch anschauen. Sie haben unterschiedliche Farben, aber sie sind, finde ich, von ihren Nähten und so weiter schon sehr ähnlich.
Ja.
Und wir machen jetzt diesen gleichen Fühltest nochmal, aber diesmal mit Strickpullis.
Okay.
Ich bin gespannt, was du bei denen sagst. So, Pulli Nummer 1.
Mhm.
Bitteschön.
Ja.
Wie fühlt sich das an?
Ein bisschen grober Strick, aber angenehm.
Mhm.
Erinnert mich an einen Pulli, den ich habe.
Ja, es ist so ein ganz klassischer Winterpulli, ja. Ne? Also es ist jetzt irgendwie nichts draufgestickt oder nichts Ausgefallenes, ziemlich basic.
Okay.
Und jetzt der zweite Pulli.
Ja, der ist ein bisschen weicher, ein bisschen engmaschiger gestrickt.
Mhm.
Ich spüre die Synthetik in meinen Händen. Ich würde sagen, der erste ist H&M, der zweite ist Shein.
Sehr gut. Ist auch richtig. Du darfst jetzt mal die Augen aufmachen und jetzt mal noch den optischen Test machen.
Ja.
Würdest du sagen, man sieht krasse Unterschiede?
Also ich würde sagen, bei dem Shein-Pulli sehe ich, dass sich mehr so Fasern ablösen. Leicht. Ja. Das habe ich bei dem anderen eigentlich. Aber auch ein bisschen fällt da nicht so auf, weil da so ein bisschen grobmaschiger ist. Auf den ersten Blick ist jetzt kein großer Unterschied eigentlich zu sehen.
Also könntest du rein optisch sagen, direkt sagen, das ist Shein, das ist H&M oder schon eher schwierig?
Also ich sehe den Unterschied. Ich verbinde oft günstige Kleidung mit Synthetik und ich achte halt sehr auf sowas, weil ich sowas einfach unangenehm finde, da schnell dran schwitze. Deswegen fällt mir das schon auf. Wenn ich das so sehe.
Ja, ich finde, bei manchen Sachen ist es sehr leicht zu erkennen, weil auch Temu und Shein eben auf diese günstigen Stoffe, ne, diese günstigen Polyesterfasern und so weiter setzen. Deswegen finde ich, manche Sachen sind sehr einfach zu identifizieren, andere wiederum sehr schwierig.
Mhm.
Ja. Also ich finde gerade, wenn es so, ich sag mal so, klar, bei Baumwoll-T-Shirts, da merkst du schon den Unterschied, weil ich finde es sehr schwierig, auf Shein zum Beispiel ein richtiges Baumwoll-T-Shirt zu finden. Meistens ist irgendein Plastikstoff mit eingearbeitet. Aber ich persönlich finde so Stricksachen schon schwieriger zu unterscheiden. Oder auch so Blusen, also so schickere Blusen zum Beispiel. Die sind ja sowieso so synthetische Polyesterstoffe. Dann da direkt zu sehen, das ist von H&M oder das von Zara und das ist von Shein, fällt mir teilweise sehr schwierig.
Das würde ich da wahrscheinlich auch nicht merken. Ich glaube, jetzt bei den Materialien ist es wahrscheinlich relativ offensichtlich.
Bei dem Baumwoll-T-Shirt. Ja. War das T-Shirt schwieriger zu erkennen oder der Pulli? Wo hast du müssen länger überlegen?
Ich glaube, bei dem Pulli musste ich länger überlegen.
Ich habe mir das mit diesen Stoffen mal im Ethical Fashion Report angeschaut. Über den haben wir eben ja schon kurz geredet. Und die haben auch einen Punkt aufgeschlüsselt über die Stoffen und Fasern, die verarbeitet werden. Denn es wurde ja auch zum Beispiel von Sarah eben angesprochen, dass die Qualität oft vergleichbar ist. Aber das stuft diese NGO in ihrem Bericht nicht so ein. Zum Beispiel wird Adidas als überdurchschnittlich gut eingestuft. Zum Beispiel gerade im Punkt nachhaltige Fasern. Im Bericht steht, dass Adidas organische und recycelte Fasern nutzt, die umweltverträglich sind. Das wird für Shein nicht bestätigt. Also laut dem Report wird damit bei Shein jetzt erst begonnen. Aber da ist Adidas viel weiter im Qualitätsstandard einfach. Teilweise sind die Unterschiede nicht direkt zu sehen oder direkt zu fühlen. Zum Beispiel bei so Sachen wie Jeansjacken. Mhm. Da finde ich es extrem. Oder auch bei Bademode.
Klar.
Das ist einfach, ja, egal wo du es kaufst, einfach dieser Plastikstoff. Ja. Ich würde sagen, man sieht nicht direkt jedem Artikel an, wo er herkommt, manchen aber schon.
Mhm.
Also ich behaupte mal, wenn wir es immer direkt sehen könnten, dann würde das vielleicht doch noch mal mehr Leute abschrecken.
Das kann gut sein, ja.
Ich will noch mal weg von Zahlen und Vergleichen und jetzt noch mal zurück zu diesem Gefühl. Scham. Darüber haben wir ganz am Anfang geredet. Peinlich berührt sein, weil ich irgendwo einkaufe, worüber andere schlecht denken
oder denken könnten. Über dieses Gefühl habe ich auch mit Professor Dr. Michaela Wenke geredet. Sie ist ja Sozialpsychologin und leitet seit 2011 den Lehrstuhl für Konsumentenpsychologie und ökonomische Psychologie an der Universität Mannheim. Sie hat mir erklärt, dass es nicht den einen Grund gibt, sondern eher eine Vielzahl an Gründen, warum wir ein schlechtes Gewissen nach dem Einkaufen bei so Billigshops wie Temu und Shein haben können.
Zum einen solche Leute, die sich darüber bewusst sind, dass dahinter vielleicht sozial fragwürdige Arbeitsbedingungen stecken und deshalb ein schlechtes Gewissen haben oder beziehungsweise wissen, dass ihr Umfeld, ihr soziales Umfeld der Meinung ist, diese Anbieter arbeiten unter schlechten Arbeitsbedingungen und deshalb sollte man dort nicht kaufen. Dass es also so eine soziale Norm gibt, da nicht zu kaufen.
Frau Professor Dr. Wenke, die spricht ja direkt zwei Punkte an. Einmal das schlechte Gewissen aufgrund von Herstellung und Arbeitsweisen und dann auch noch die Meinung unseres Umfelds. Und ich muss sagen, dass ich, wenn ich jetzt von mir ausgehe und dieses Beispiel mit dieser Weste nochmal nehme, das wir am Anfang hatten, auch die hat mich ja meine Arbeitskollegin angesprochen. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann treffen bei mir schon beide Gründe zu. Also zum einen die Herstellung der Produkte und generell die ganze Vorgehensweise der Shops. Also um ehrlich zu sein, blende ich irgendwie dieses ganze Kapitel aus. Die Arbeitsbedingungen, die Umwelt, der Weg der Produkte hierher. Also irgendwie alle negativen Aspekte, die sind weg, sobald ich die Shein-App öffne. Ich weiß ja, dass es sie gibt, ja. Aber irgendwie sind sie mir in diesem Moment nicht wirklich bewusst. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich gar nicht die App direkt öffne, weil ich jetzt sage, ich bestelle da jetzt was, ich kaufe da jetzt was. Meistens will ich einfach nur mal schauen, was gibt's so Neues. Und schauen tut ja auch keinem weh. Also so rechtfertige ich das irgendwie vor mir selbst. Und anscheinend auch nicht nur ich. Tessa geht's ähnlich. Sie hat uns geschrieben, auch sie bestellt immer mal wieder bei Shein und ist sich auch bewusst darüber, dass die Produktion und auch die Lieferung hierher total negative Aspekte sind, wieso wir besser nicht dort bestellen sollten. Das hat sie selbst in ihrer Nachricht geschrieben. Und deswegen habe ich sie gefragt, wieso sie dann trotzdem bestellt und wie sie mit diesen negativen Punkten umgeht. Und Tessa hat Folgendes geschrieben. Um ehrlich zu sein, muss ich zugeben, dass ich die negativen Aspekte dann nicht so wirklich beachte. Ist vielleicht nicht immer das Beste, aber ja, da bin ich tatsächlich ehrlich. Ich habe Tessa dann auch danach gefragt, was sie dort so einkauft. Und sie hat mir dann sehr ausführlich von einer Haarmaske erzählt, die ihre Haare echt super weich und super schön aussehen lassen. Und daraufhin habe ich sie gefragt, ob sie sich jemals darüber Gedanken gemacht hat, warum diese Maske so gut ist. Also ob da vielleicht was drin ist, was bei uns hier in den Drogeriemärkten gar nicht drin sein darf. Und daraufhin hat Tessa geschrieben, ich habe nie darüber nachgedacht, wieso die so viel besser ist und was da zum Beispiel drin sein könnte. Also Tessa und ich, wir sind ziemlich gut im Ausblenden und das sind wir wohl nicht alleine, wie Professor Dr. Michaela Wenke nochmal erklärt.
Es kommt darauf an, wie präsent Ihnen diese anderen oder diese Normen, die gegen oder Werte, Ansprüche, die gegen den Kauf sprechen, sind. Wir handeln danach, was uns zum Zeitpunkt des Handelns in unserem Kopf präsent ist. Wenn das jetzt unsere Ansprüche sind, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, soziale Fairness, wenn das sehr stark da ist, präsent ist, uns einfällt, dann ist die Chance, dass wir es auch berücksichtigen bei unserem Handeln, höher. Aber es ist halt nicht alles, also auch Werte, an die wir glauben, das sind unsere Werte, wir sind keine Heuchler, wir glauben da schon dran, aber es ist halt nicht immer so in unserem Kopf da im Alltag.
Also diese negativen Arbeits- und Herstellungsweisen können ein Grund sein, warum wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie uns in dem Moment, wo wir die App aber auch anklicken, bewusst sind und wir sie eben nicht verdrängen. Und eben haben wir ja noch gehört, ein weiterer Grund, warum wir das Shoppen bei Billigshops wie Temu und Shein unangenehm finden oder finden können, das hängt von der Reaktion unseres Umfelds ab. Das hat Frau Professor Dr. Wenke ja schon betont, denn was die anderen denken, ist auch ein Grund, weshalb wir kaufen oder eben nicht.
Das andere sind vielleicht auch so Dinge wie, ich habe es ja nicht nötig, so billig zu kaufen, also dann denken andere vielleicht, ich bin geizig oder ich habe kein Geld oder habe meinen Job verloren oder sowas. Deshalb gibt man das aus diesen Gründen nicht zu. In der Regel geht es immer darum, was denken andere von mir? Und wenn ich glaube, dass andere denken, dass das was Schlechtes ist, dann tue ich mir natürlich sehr schwer, mich da zu outen.
Klar, na klar will ich nicht, dass meine Arbeitskollegin denkt, ich bin geizig. oder ich kann mir, oder ich kann mit meinem Geld nicht umgehen oder ich kaufe deswegen Billigkram. Keine Ahnung. Also ich weiß ja gar nicht, ob die Kollegin das überhaupt jemals gedacht hätte. Mhm. Aber ich glaube schon, es ist entscheidend, wer dich fragt und welche Verbindung ihr beiden habt. Also in meinem Beispiel mit der Weste war es ja eine Arbeitskollegin, die mich danach gefragt hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn meine beste Freundin mich gefragt hätte, hätte ich nicht gelogen. Dann hätte ich einfach zugegeben, woher diese Weste ist. Die kennt mich, die weiß, ich bin nicht geizig, die weiß, ich bin kein schlechter Mensch und ich kann mit Geld umgehen. So ganz plump gesagt jetzt. Aber ich habe Frau Professor Dr. Wenke auf jeden Fall von meiner Notlüge erzählt und ich habe sie gefragt, warum wir in so unwichtigen, banalen Momenten überhaupt zur Notlüge greifen.
Hier geht es ja darum, dass man glaubt, andere verurteilen einen dafür oder sehen auf einen herab oder kritisieren einen dafür, dass man das tut. Aber man selbst findet halt doch den Preis oder das Angebot, vielleicht auch findet man die Produkte so super, dass man darauf nicht verzichten möchte. Und da gibt es natürlich den einfachen Ausweg, die anderen müssen es ja nicht erfahren. Dann habe ich beides. Dann habe ich die soziale Anerkennung von anderen oder beziehungsweise muss die nicht aufgeben und kann trotzdem die Produkte zu dem Preis kaufen, den ich für so besonders attraktiv halte.
Ich habe in den Nachrichten, die uns erreicht haben, auf jeden Fall gemerkt, dass das Umfeld schon eine Rolle spielt. Michelle hat uns zum Beispiel geschrieben, dass sie bei Shein shoppt und auch sie habe ich danach gefragt, ob ihr das unangenehm war, anderen gegenüber zuzugeben. Aber Michelle hat geschrieben, nee, eigentlich gar nicht. Alle in meinem Umkreis bestellen, auch dort, sogar meine Mama. Also Michelle ist es nicht unangenehm zu sagen, wo sie einkauft, weil ihr Umfeld auch dort einkauft. Saskia, triggert dich die Meinung von anderen Leuten oder von deinem engen Umfeld, wo du so kaufst?
Schon. Also ich meine, bei dem McDonald's-Beispiel haben wir das ja gesehen. Mhm. Ich wüsste jetzt Shein. Ich kenne Freunde, die bestellen dort. Ich kenne Freundinnen, die bestellen nur nachhaltig und wenige Sachen. Und da würde ich wahrscheinlich schon sondieren, wem ich was wie dann sage. Ich glaube, das ist halt irgendwie unterschiedlich, wem man halt begegnet. Aber ich glaube, wenn man vielleicht auch gar nicht damit rechnet, auf irgendwas angesprochen zu werden und irgendwie schnell reagieren muss, dass man aus dem Affekt dann irgendwie auch mal zur Notlüge greift, ist, glaube ich, sehr menschlich.
Also sind wir mal ehrlich, natürlich trage ich ein Kleid, weil ich es schön finde. Aber ich finde es auch schön, wenn mir eine andere Person sagt, dass sie das Kleid auch mag.
Natürlich, klar. Also ich meine, wir ziehen ja auch Sachen an, weil wir Feedback wollen, weil wir Komplimente wollen, weil wir uns schön fühlen wollen. Und wenn die Leute uns das dann spiegeln, das bestätigt uns ja darin, weiter vielleicht dort zu bestellen oder zu kaufen.
Es gibt ja viele Leute, die sagen, es ist mir egal, was mein Umfeld sagt oder denkt, auch in Bezug auf Kleidung. Kleidung ist ja oft auch ein Statement. Ja. Ich würde aber sagen, dass oft, oder ich persönlich finde, dass auch schon das mit reinspielt, was andere Leute sagen. Also Klassiker, ich weiß, wenn mir zwei Leute sagen, oh, das ist aber jetzt nicht gut, das ist nicht deine Farbe, dieses Kleid. Auch wenn ich es schön finde, bleibt das bei mir schon hängen.
Ja, das kenne ich auch.
Je länger ich mich mit dem Thema Shein und Temu auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich angefangen, mich zu beobachten und auch echt zu hinterfragen. Und dabei ist mir eine Sache ganz extrem aufgefallen. Es gibt Bereiche, in denen verdränge ich total, wie beim Shoppen von Kleider. Und es gibt Bereiche, da achte ich sehr darauf, was ich da kaufe und von wem und woher das kommt. Das ist bei mir zum Beispiel beim Thema Lebensmittel so. Wenn ich Trauben kaufe, checke ich, woher die kommen. Mhm. Ist das Land außerhalb der EU, kaufe ich die nicht, weil zu weit weg.
Ja.
Zu weite Transportwege, zu krass behandelte Produkte. Ich denke mir immer, wie kann denn Obst so noch aussehen, wenn es aus Indien kommt? Also da bin ich einfach misstrauisch. Ja? Bei Fleisch und auch bei Eiern ist das mir so wichtig, bin ich so ultra pflichtbewusst. Nur Bio, nur gute Haltung. Teure Preise sind mir in dem Moment wirklich egal. Gebe ich aus, weil es sind Lebewesen, mir ist das wichtig, nur gutes Fleisch und so weiter. Also lieber vegetarisch als Discounter-Hackfleisch. Das ist so meine Devise. Ja? Ja. Also da habe ich schon so richtig krasse Prinzipien. Aber irgendwie beim Shoppen von Kleider werfe ich die komplett über Bord. Also mir ist selbst aufgefallen, dass das doch irgendwie seltsam ist. Aber Frau Professor Dr. Wenke, die sagt, dieses Phänomen, das hat sogar einen Namen.
Es ist natürlich schon so, man denkt immer so, wenn sich jemand in einem Aspekt nachhaltig, umweltfreundlich, sozialverträglich verhält, dann wird er oder sie das auch in anderen tun. Das ist aber überhaupt nicht so. Gibt es verschiedene Gründe dafür. Es kann aber sogar zum Gegenteil führen. Also wenn man in einer Sache sich, ich sage es mal in Anführungszeichen, richtig verhält oder halt umwelt- oder nachhaltig verhält, dann kann das dazu führen, dass man sich in einem anderen Bereich gerade gegenteilig verhält. In der Psychologie nennt man das auch Moral Licensing. Man gibt sich sozusagen selber die moralische Lizenz, gegen diese Ansprüche zu verstoßen, weil man ja in einem anderen Bereich so gut ist. Ich darf bei diesen Billiganbietern, ich darf 3 T-Shirts in der Woche kaufen, weil ich ja kein Fleisch esse oder weil ich ja nicht fliege.
Also so wie eine Freifahrtkarte irgendwie so. Also ich kaufe nur Biofleisch, dafür kann ich aber bei Shein shoppen. Das hat mich sehr an diesen Girls-Math-Trend erinnert vor einiger Zeit. Ich weiß nicht, Saskia, ob du dich an den erinnerst?
Nein, sag mal.
Dieser Girls-Math-Trend, der war nichts anderes als zu argumentieren und sich schön zu reden, dass man viel oder noch mehr Geld ausgibt, als man eigentlich sollte. Dieser Trend, der war ziemlich sexistisch. Also auch das will ich mal kurz sagen, denn wie der Name sagt, Girls Math wurde es ja nur auf Frauen bezogen und damit auf Geschlechterklischees per se. Also nach dem Motto, Frauen verschoppen alles, Frauen können nicht mit Geld umgehen. Und Girls Math hat ganz schön viele mögliche Schönrederei beinhaltet. Also zum Beispiel, dass Bargeld nicht zählt. Ja, wenn ich shoppe und bar bezahle, verändert sich mein Kontostand nicht, zählt nicht. Also so nach dem Motto, Schönreden ist hier Nummer 1. Und das auf ganz schön absurde Weise. Und letztendlich, obwohl es viele Frauen gibt, die sehr wohl mit Geld umgehen können und auch das Recht haben, sich alles zu kaufen, was sie wollen, mit ihrem Geld, das sie selbst verdient haben, dieser Trend, dieses Girls-Math-Schöngerede, kam auf TikTok und Insta richtig gut an. Viele Frauen fanden sich da wieder, fanden es lustig. Es gab so viele Videos und Kommentare dazu, die das richtig gehypt haben. Und ich glaube einfach, dass viele von uns relaten können und sich darin wiedererkennen. Ja, ich habe mir irgendwas Teures auch schon mal schön geredet, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall. Und der Grund dafür ist natürlich wie immer das schlechte Gewissen.
Es ist ja manchmal so, dass wir das Gefühl haben, mit dem Kauf gegen unsere eigenen Normen, Ansprüche, Werte verstoßen zu haben. Ich wollte eigentlich nichts mehr kaufen aus Bangladesch und jetzt habe ich doch wieder dieses T-Shirt gekauft. Oder man hat eigentlich schon den Kleiderschrank voller Sachen und jetzt hat man doch wieder was gekauft. Und da widerspricht das Verhalten den eigenen Werten und Ansprüchen und das fühlt sich nun mal nicht gut an. Und man möchte das jetzt, dieses ungute Gefühl, beseitigen. In der Psychologie nennt man das auch kognitive Dissonanz. Da stehen halt also so 2 im Widerspruch. Ich habe was getan, was ich eigentlich nicht gut finde. Und anstatt jetzt damit zu leben, dass ich mich so unwohl fühle, kann ich jetzt versuchen, mir das schön zu reden.
Also weil ich diese Dissonanz habe, dieses unangenehme Gefühl, weil ich habe ja was gemacht oder unterstützt, was ich eigentlich ja nicht gut finde. Und aus diesem Gefühl entsteht ein Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis, dass ich mich wieder wohlfühle.
Ja.
Dass ich doch die Gute bin, die mit mir selbst im Reinen ist. Und deshalb fange ich an zu argumentieren und mir Sachen schön zu reden.
Deshalb versuchen wir halt Gründe zu finden, warum wir die Bluse doch unbedingt brauchen oder warum die Umweltbilanz jetzt doch nicht so schlecht ist oder dass sich vielleicht die Arbeitsbedingungen in Bangladesch seit dem letzten Medienbericht durchaus geändert haben oder dass es vielleicht sogar gut ist, dass die Näherinnen dort überhaupt Arbeit haben oder überhaupt, dass man ja mal einmal eine Ausnahme machen kann. Man kann ja auch nicht immer alles so machen und beim nächsten Kauf wird man dann wieder mehr auf diese eigenen Ansprüche und Umweltbedingungen achten. Und überhaupt isst man ja kein Fleisch und so weiter. Also es gibt viele, viele Wege, wie man sich das schönreden kann, um hier seine Disbalance oder Dissonanz, also dieser Widerspruch zwischen den eigenen Werten und dem eigenen Verhalten, wie man den wieder auflösen kann, indem man eben erklärt, warum der Widerspruch eben doch nicht ganz so groß ist oder dass man es beim nächsten Mal halt anders macht.
Saskia, was sagst du? Fühlst du dich ertappt?
Ständig. Ich dachte zum einen, für mich ist auch dieses Einkaufen so belohnen. Das spielt ja da auch irgendwie mit rein.
Ja, kenne ich.
Belohne
ja.
mich. Oder auch dieses Argumentieren, warum man Dinge dann kauft. Ich habe das jetzt gekauft, weil das war irgendwie im Sonderangebot. Also ganz viele Menschen, die ich kenne, argumentieren so,
ah ja, das habe ich mir gekauft, weil das war ja so und so viel günstiger.
Da musste ich zuschnappen.
Da musste ich zugreifen, genau. Und was ich auch dachte, also ich kann mich super, super korrekt in Anführungsstrichen verhalten. Und dann kommt aber eine Situation, zum Beispiel lerne ich einen Mann kennen und ich will hübsch aussehen. Und auf einmal schaltet sich mein Gehirn aus und ich kaufe Unterwäsche und Kleider, weil ich will ja irgendwie diese Bestätigung haben. Also ich glaube, da sind so viele psychologische Aspekte irgendwie mit drin, eigene Geschichten, auch wie gehe ich mit Geld um, was bedeutet das für mich?
Voll.
Für mich war, wenn ich Geld habe, okay, muss ich mich irgendwie belohnen, muss ich mir Kleider kaufen. Also das spielt, glaube ich, verdammt viel mit rein, auch so die eigene Geschichte.
Was sagst du zu den Argumenten, die Frau Wenke so gesagt hat? Also zum Beispiel, dass man sich rechtfertigt, so einmal mache ich diese Ausnahme oder ja, eigentlich unterstütze ich ja die Leute vor Ort, damit die Arbeit haben. Kennst du die Argumente von dir selbst?
Ja, und ich weiß dann, dass ich beim nächsten Mal genau wieder die gleiche Situation habe. Ich glaube, das ist dann auch so, man sitzt da vor diesem Rechner oder an seinem Handy und es gibt keine Schwellen, es gibt nicht der Blick in die Fabrik oder so. Auch ähnlich wie bei der Massentierhaltung. Ja. Ich habe diese Schnitz, das ist dieses Stück Fleisch und ich weiß, es schmeckt mir.
Genau, aber du siehst gar nicht, was da drumherum, was dahinter alles steckt, ne? Und was alles passieren muss, dass es dann auf deinem Teller liegt.
Ja.
So, ne? Also ich fühle mich sehr ertappt, als ich das gerade gehört habe. Und ich habe auch sehr viele Vorurteile und ja, ich sag mal, vermeintliche Argumente gerade gehört von Frau Wenke, die auch bei der Recherche und auch jetzt in Gesprächen so mit anderen Leuten, die ich schon mal bei Shein und Temu gekauft haben, die da auch sehr gefallen sind. Ne? Also von wegen, ja, aber sonst hätten die Leute ja keine Arbeit in diesen Billiglohnländern. Oder das war jetzt wirklich nur einmal ein Teil für einen besonderen Anlass. Sonst kaufe ich da ja nichts. Ja? Also da muss ich auch mal mit mir kritisch sein. Auch ich habe schon gesagt, ja, das ist jetzt nur für ein Festival. Da brauche ich jetzt einmal so einen Glitzerrock. Sonst würde ich ja sowas nicht kaufen. So Sachen, die würde ich ja niemals sonst anziehen. Ja? Also dieses angebliche eine Mal, das kenne ich als Argument leider sehr gut.
Ich habe mich auch generell gefragt, ob man nicht, wenn die Sachen auch so günstig sind, dazu neigt, auch mehr zu kaufen, als man eigentlich würde.
Voll, weil man hat ja das gleiche Budget, aber du kriegst ja mehr dafür. So, ja. Ne? Jetzt bleibt eine große Frage noch offen. Wie machen wir denn jetzt weiter? Und ich habe irgendwie noch keine so perfekte Antwort für mich gefunden, obwohl ich schon sagen muss, dass es mich gerade ja nicht so wirklich in den Fingern juckt, diese Shein-App zu öffnen, nach allem, was ich halt gehört, gelesen und auch heute mit euch besprochen habe, weil mir das jetzt schon noch mal viel bewusster ist. Aber ich vergesse ja gerne. Ich vergesse gerne und ich bin immer noch gut im Schönreden. Und genau deshalb habe ich Frau Dr. Wenke auch nach einem Tipp gefragt. Was kann ich tun, wenn es mich wieder so überkommt und ich irgendwie doch den Warenkorb bei Shein und Temu fülle?
Naja, eben zu sagen, okay, ich schlafe nochmal drüber, ob ich es wirklich möchte, ob ich es wirklich gebrauchen kann. Und wenn ich es wirklich will, ist es okay, dann kaufe ich es mir, aber morgen, nicht heute. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber dann sind ja nur noch zwei da, wie mir die Webseite sagt, und dann ist es weg. Das muss man nicht unbedingt glauben. Und selbst wenn, ist was Ähnliches da zu einem ähnlichen Preis. Also davon würde ich mich jetzt nicht abschrecken lassen.
Also erstmal einen Zeitpuffer einbauen oder vielleicht auch mal neue Wege gehen, auch wenn die eigentlich fast jeder kennt.
Ist jetzt auch kein Geheimtipp, Secondhand, ganz viel. Tauschen. Es muss auch nicht so sein, dass die Dinge dann ewig in den Besitz kommen, aber ich könnte mir zum Beispiel irgendwie was von einer Freundin leihen für einen bestimmten Anlass und es dann wieder zurückgeben und komme dann auch mit weniger Dingen aus, insbesondere wenn ich weiß, eigentlich brauche ich nur ein Abendkleid nur einmal im Jahr oder so. Das wären solche Überlegungen. Ich habe es jetzt einfach mal locker recyceln genannt, also in dem Sinne, nehme irgendwas Altes und nähe das um, ändere das oder so, aber natürlich auch reparieren. Man kann Dinge reparieren lassen. Schuhe zum Beispiel kann man neu besohlen, neue Absätze drauf machen und so weiter. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Wobei, ehrlich gesagt, neue Absätze auf Schuhe ist teurer als Schuhe bei Billiganbietern zu kaufen. Aber vielleicht kann man dann auch stolz sein zu sagen, hey, es ist nachhaltiger, was ich gemacht habe.
Also es gibt schon einige Möglichkeiten. Die Frage ist halt immer so ein bisschen, wie alltagstauglich sind die? Ja, also es gab schon Zeiten, da habe ich mit meinen Mädels T-Shirts getauscht und Kleider. So ist es nicht. Ich habe mir jetzt aber zum Beispiel für eine Hochzeit auch mal ein Kleid ausgeliehen. Also da habe ich jetzt aktiv mal gedacht, ich kaufe mir nichts Neues. Ich leih mir was aus. Das war eigentlich ziemlich easy. Das Komische daran ist, jemanden zu fragen. Also dieses, kann ich dein Kleid mal für einen Tag haben? Das fand ich das Schwierigste an dem Ganzen. Aber so schlimm war es eigentlich auch nicht, ja? Die andere hat direkt ja gesagt, denn kein Mensch zieht ja jeden Tag ein Abendkleid an.
Natürlich.
Ja, aber egal was, wir müssen uns schon bewusst dafür entscheiden, irgendwas anders machen zu wollen als bisher. Das muss eben doch von uns selbst kommen. Und dazu zählt eben auch, dass wir selbst an den Punkt kommen, zu sagen, so soll es nicht weitergehen.
Ich kann mir schon vorstellen, auch da Aufklärung zu leisten. Was bedeutet das eigentlich, dass die Leute dann vielleicht zu dem Schluss kommen, naja, eigentlich finde ich das selber gar nicht so gut und ihr Verhalten ändern. Sicher nicht alle, aber wie gesagt, es reichen auch manchmal schon einige, um so eine Bewegung in Gang zu setzen.
Was meinst du, Saskia? Was hast du aus diesen ganzen Geschichten, Berichten, Zahlen von heute? Das war einiges. Was nimmst du für dich mit?
Also ich habe mich bestätigt darin gefühlt, weiterhin dort nicht einzukaufen, also diesem Gefühl zu folgen, aber natürlich vielleicht auch bei anderen Sachen, wo es mir dann schwer fällt, zu sagen, nee, stopp, da jetzt vielleicht auch nochmal genauer mich zu hinterfragen oder mir so einen Zeitpuffer einzubauen. Ich bin dann vielleicht irgendwie auf einer Seite und mein Warenkorb ist voll und es geht ans Bezahlen und dann sage ich, ah, na, nee, mache ich nicht. Okay, vielleicht mache ich es dann 2-3 Tage später, aber vielleicht mache ich es auch nicht. Ich dachte jetzt auch bei dieser Kleidertauschparty, da war ich jetzt mal vor kurzem mit Freundinnen.
Ach echt? Ja, genau. Geil. Also so eine richtige Party, habt ihr da ein Event draus gemacht?
Wir haben ein Event draus gemacht.
Das ist auch geil.
Es waren irgendwann überall Kleiderberge und wir sind da so überall mal. Und es war wirklich total cool, weil das waren auch Freundinnen von mir, wo ich jetzt weiß, ich ziehe das an. Zum Beispiel das T-Shirt hier.
Oh, und schönes T-Shirt.
Danke.
Ein grünes T-Shirt mit vielen weißen Blumen. Sieht sehr schön aus.
Und jetzt weiß ich irgendwie, okay, das ist von einer Freundin. Das hat irgendwie so einen emotionalen Wert für mich. Also ich habe so gemerkt, auch wenn ich Vintage kaufe oder auf dem Flohmarkt, das hat schon mal jemand getragen. Es hat irgendwie, es gibt mir ein gutes Gefühl und es hat einen anderen Wert für mich, wie wenn ich jetzt diesen vollen Kleiderschrank habe, wo ich die Hälfte nicht anziehe. Und das finde ich eigentlich eine gute Möglichkeit, gerade so unter Freundinnen Kleider zu tauschen. Vielleicht auch über so Themen zu sprechen bei sowas.
Ja, ich finde es richtig cool, dass ihr da ein Event draus gemacht habt. Das ist direkt sowas, wo ich denke, das könnte ich jetzt mal mitnehmen für mich und meine Mädels zu Hause. Ja. Für mich war es so ein bisschen unglaublich bei dieser Folge, was uns manchmal bewusst ist. Also das Bewusstsein hat schon einen krassen Stellenwert. Und es war aber auch für mich beruhigend zu sehen, ich bin damit nicht alleine. Also nicht nur mein Bewusstsein trickst mich gerne aus, sondern es geht anderen auch so. Also ich bin nicht der Einzige oder die Einzige, die bei Billiganbietern einkauft, weil sie irgendwie total sich verführen lässt und sich dann am Schluss schämt und dann irgendwann doch wieder dort landet und der Warenkorb sich doch füllt. Es geht nicht nur mir so. Das rechtfertigt gar nichts, aber nicht allein zu sein, das fühlt sich immer erstmal gut an.
Ja.
Auch wenn ich ehrlich sagen muss, nach dieser Folge bin ich schon sehr kritisch eingestellt. Also ich habe zum Beispiel für meinen Sommerurlaub jetzt bewusst angefangen, nicht mehr auf Shein zu schauen, was es da so gibt. Das mache ich immer vom Urlaub.
Nee.
Ja, also bewusst habe ich jetzt versucht, auf anderen Seiten zu schauen, höherpreisige Klamotten zu kaufen. Ich habe 2 Oberteile gekauft, die wirklich viel Geld gekostet haben. Ein Oberteil 50 Euro, da hätte man auf Shein 5 Sachen dafür bekommen. Ja, aber die waren sehr qualitativ hochwertig, die kamen aus Europa. Also ich habe da jetzt mal richtig mich reingehängt. Also lieber 1-2 Sachen kaufen als 5.
Ja.
Ob die jetzt tatsächlich alle perfekt produzieren, ganz ehrlich, so tief bin ich nicht eingestiegen. Aber als erster Step jetzt einfach mal einen anderen Shop zu benutzen, weil diesen Wunsch zu shoppen, den kriege ich irgendwie nicht los. Mhm. Und mit diesem Fazit kommen wir auch schon so ein bisschen zum Ende unserer Folge heute und auch irgendwie zu meinen Shopping-Beichten. Also ein ganz, ganz herzliches Dankeschön mal an alle, die ihre Shopping-Erlebnisse so geteilt haben. Also Riesenlob an unsere Community. Ihr habt eine sehr, sehr schöne Community-Folge uns gezaubert. Und danke natürlich an dich, Saskia. Das muss ich natürlich an dieser Stelle mal ganz groß hervorheben. Und natürlich auch danke an unsere Expertin, Professor Dr. Michaela Wenke. Das war richtig schön. Auch schön, dass du heute mit deinem wunderschönen T-Shirt hier bei mir warst.
Habe ich gern mitgebracht.
Wenn ihr diese Folge cool fandet und euch das Format und die Themen gefallen haben, ihr vielleicht sogar noch eine Idee habt, was wir noch so abdecken könnten bei Tabula Rasa, dann sagt uns das doch. Schreibt uns und folgt uns auf Instagram, da heißen wir Tabula Rasa _podcast_sr oder schickt uns einfach eine Mail, ganz klassisch, an tabularasa@sr.de. Und wenn ihr gleich Bock habt auf den nächsten Podcast, dann haben wir hier noch einen kleinen Tipp für euch. In Kluger Kaffee, dein Wissenspäuschen, geht's um Fragen aus eurem Alltag und Antworten darauf. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr euch in 3 Wochen eine Bikini-Figur antrainieren könnt oder wie ihr möglichst easy nebenbei reich werdet oder was euch beim Einschlafen hilft, außer Schäfchen zählen. Ja, die Hosts von Kluger Kaffee, die testen Lösungen selbst, sprechen mit Expertinnen und Experten und haben dazu auch Fakten und Fun Facts. Jeden 2. Donnerstag in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es gute Podcasts gibt. Schön, dass ihr heute dabei wart. Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Tabula Rasa.
Tabula Rasa.
Weg, weg, weg mit Tabus.
Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.